Herzlich willkommen in Graz bei den Grazer Linux-Tagen. Freut mich, dass ich heute das erste Mal auch mit hier sein darf und dass schon so viele von euch auch hergekommen sind. Wir werden jetzt die nächsten 45 Minuten mit dem Thema Android ohne Überwachung, Free- und Open-Source-Apps auf dem Smartphone zurande bringen. Ich glaube, einige von euch waren wahrscheinlich jetzt schon um 9 Uhr in der Keynote beim René Meyerhofer, wo es um Android Security gegangen ist. Ich musste leider ein paar Minuten vorher jetzt drüber, dass ich rechtzeitig hier herüben bin. Ja, und freue mich, dass wir da jetzt das Thema ein bisschen näher beleuchten können. Ja, bevor wir starten, dieser Vortrag ist eigentlich so eine Co-Produktion, vor allem von Michael Obtenacker und von meiner Seite. Ich möchte uns kurz vorstellen. Der Michael ist in der Embedded Linux-Szene aktiv, ist Berater und Trainer im Bereich Embedded Linux und hat mehrere Firmen schon gegründet und ist da sehr aktiv als Trainer, Entwickler, vor allem eben im Embedded Linux und Yocto-Umfeld. Er hat diese Präsentation gestartet und was sehr nett ist in der Open-Source-Szene, in der Linux-Szene, dass das ja sehr offener Bereich ist, wo man auch um viel Austausch bemüht ist. Er hat seine Folien unter CC BY-SA-Lizenz gegeben und vor ein, zwei Jahren bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, habe das ein bisschen erweitert, Ideen auch mitgegeben und jetzt entwickeln wir den Vortrag da zu zweit eben weiter und bin jetzt eben ich selber auch noch mit dazu gestoßen. Ja, mein Name ist Werner Fischer, ich bin seit ca. 20 Jahren im Linux-Umfeld aktiv, habe in Oberösterreich an der Fachhochschule Hagenberg studiert und war dann kurz bei IBM und bin jetzt seit gut 20 Jahren bei der Thomas Krenn tätig, wo ich vor allem im Bereich Wissenstransfer unterwegs sein darf und ja, ich das Glück habe, dass mir der Arbeitgeber dafür bezahlt, die Dinge zu machen, die eigentlich Spaß machen und eigentlich mein ursprüngliches Hobby waren. Und ich bin jetzt seit ein, zwei Jahren auch beim Linux Professional Institute noch verstärkt aktiv, weil ich das Thema Linux an Schulen noch weiter voranbringen möchte. Aber heute geht es ums Thema Android, Android-Apps und was man gegen Überwachung am Smartphone machen kann. Und bevor wir da jetzt starten, hätte ich ein paar Fragen an euch, um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wo wir ungefähr stehen. Vielleicht gleich zum Beginn, wer von euch benutzt ein Custom-ROM am Smartphone? Okay, das sind so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, das sind ungefähr Viertel bis ein Drittel. Von euch, es gibt ja mehrere Custom-ROMs, GrapheneOS, LineageOS oder iOS als Beispiele. Wer nutzt GrapheneOS? 2, 4, 6, 8, 9, ja. Wer nutzt Lineage? 2, 4, 6, 7. Und wer nutzt iOS? 2, 4, 5. Okay, also ziemlich gut verteilt, hat alles seine Berechtigung. Aber jetzt wird es ja noch spannend. Wir haben so ein Drittel ungefähr mit Custom-ROMs. Wer nutzt ein Stock-Android und hat F-Droid drauf? Okay, das ist auch nochmal ein knappes Drittel ungefähr. Und ich wollte nicht fragen, wer nutzt nur das Stock-Android, wer benutzt überhaupt kein Smartphone? Einer? Okay, das heißt, es bleibt so ein Drittel übrig, das Stock Android ohne F-Droid verwendet sozusagen. Ich wollte es nicht direkt fragen, aber dann haben wir ein bisschen so ein. Oder iOS, stimmt, iOS. Wer nutzt das? Habe ich gar nicht drauf. Wer nutzt iOS? Okay, jetzt darf ich niemand mehr aufzeigen. Okay, es sind zwei oder drei. Aber es zeigt sehr deutlich, es gibt ein bisschen Bedarf, wenn man über das Thema spricht. Ich habe mich selber jetzt eigentlich lange Jahre nicht eingehend mit dem Thema befasst, weil lange bis vor 6 Jahren ungefähr auch ein ohne Smartphone unterwegs sozusagen und bin dann doch irgendwann einmal dann dazu gekommen. Und seit 2 Jahren bin ich ein bisschen tiefer in das Thema dann eingestiegen. Und warum das Thema eigentlich so wichtig ist, möchte ich jetzt mit den Zielen des Vortrags und dann mit ein paar Hintergründen erläutern. Ja, worum geht es in diesen verbleibenden 40 Minuten? Wenn man Android verwendet und man Open Source Apps nutzen möchte, dann hilft Google Planet 1:1 direkt dabei, die freie Software zu finden. Es basiert zwar auf freien Softwarekomponenten des Android-Ökosystems, aber Google hat jetzt nicht die Interessen, jetzt die Privatsphäre aller Nutzer 100% beim User zu belassen, sondern da geht es ja darum, auch Werbung zu verkaufen und damit Geld zu generieren, unterm Strich. Das heißt, der Vortrag soll jetzt eine Gelegenheit sein, einmal ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen zu schauen, was kann man verbessern und so die eigene digitale Hygiene ein bisschen zu überdenken. Und auch um gegenseitige Erfahrungen zu teilen und dann auch im Umfeld weiter Werbung zu machen, beispielsweise mit Initiativen wie mit dem Digital Independence Day, der jetzt jeden ersten Sonntag im Monat ja so kollektiv im deutschsprachigen Raum sehr, sehr angesagt ist. Ja, was hat mich dazu bewegt, mal in das Thema auch näher einzusteigen? Es gab vor 2 Jahren mal so eine erste Recherche vom Bayerischen Rundfunk und von netzpolitik.org zu den sogenannten Data Broker Files. Vielleicht auch da nochmal kurz die Frage, wer von euch hat von dieser Recherche schon gehört? Oh, das sind nur 4 oder 5 sogar, das überrascht mich jetzt. Das ist eigentlich sehr interessant und in gewisser Art und Weise auch tatsächlich auch beängstigend, also wenn man sich das Umfeld dieses Datenerhebens auch anschaut. Ich bin ursprünglich auf EOS gekommen durch einen Vortrag auf den Chemnitzer Linux-Tagen vor 2 Jahren vom EOS-Gründer, der hat da einen Vortrag über das EOS gemacht und 3 Monate später habe ich es raufgegeben. Und genau zu dieser Zeit hat der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit netzpolitik.org diese Recherche veröffentlicht. Und ich habe da ein paar Screenshots mit reingegeben. Es ist noch auch der Link zum Nachschauen mit dabei. Was an jedem von uns, weil die meisten kommen ja aus der Technik, sehr bewusst ist, dass Smartphones mittlerweile sehr viel über uns wissen. Unter anderem auch unsere Position, und zwar unsere fast metergenaue Position. Das braucht man für gewisse Anwendungen, wo es auch wirklich Sinn macht. Wenn man jetzt eine Navigations-App verwenden möchte, dann geht es einfach nicht ohne der genauen Position, und somit sind diese Daten auch im Smartphone auch verfügbar. Diese Daten werden jetzt aber nicht nur von einer Navi-App, sondern auch von anderen Apps teilweise genutzt. Beispielsweise auch Wetter-Apps, um so unsere Regenwarnung zu geben, können in 30 Minuten jetzt zu regnen beginnen, jetzt mal vielleicht eine Jacke mitnehmen oder einen Regenschirm. Beispielsweise da auch einen Grazer Linux-Tage-Regenschirm kaufen. Das hat gestern ganz gut funktioniert, heute regnet es leider nicht, das heißt fürs Geschäft, aber ja, diese Daten werden erhoben. Oder auch bei Dating-Apps, dass man findet, okay, welche Leute sind jetzt in der Nähe, die ich vielleicht treffen möchte. Und diese Daten werden da gesammelt. Was aber vielen nicht bekannt ist und leider oftmals selbst den Betreibern der App nicht bekannt ist, dass sie diese Daten auch weiterverkaufen, diese Positionsdaten. Und da beginnt im Prinzip das Risiko zu bestehen. Und diese Recherche vom Bayerischen Rundfunk und von netzpolitik.org hat eben gezeigt, wie umfangreich das geht und wie gefährlich das jetzt eigentlich ist, vor allem auch im öffentlichen Sicherheitsumfeld sozusagen, wo es eben dazu führt, dass man auch Positionsdaten, die irgendwie auch auf Geheimdienstmitarbeiter oder auch im militärischen Umfeld unterwegs sind, auch zu teilen. Und dort wird es dann wirklich auch kritisch über die Interessen eines normalen Bürgers hinaus. Und die haben dann tatsächlich gezeigt, aus einem Datenset, die sie da erhoben haben, dass sie damit halt auch Militäreinrichtungen, Geheimdiensteinrichtungen etc. lokalisieren konnten und auch die einzelnen Smartphones identifizieren konnten und auch gesehen haben, okay, das Smartphone befindet sich in der Nacht über immer in diesem Haus, in der Früh fährt es immer zu dieser Schule und dann fährt es eben auf diesen Standort hin. Das heißt, im Endeffekt kann man dann hinfahren an die Adresse, vielleicht sogar mit Google Street View, dass ich nicht einmal irgendwie hin muss persönlich und schauen, okay, wer wohnt an dieser Adresse, und dann hat man auch den Namen und kann sehr schnell auf einzelne Personen dann auch Rückschlüsse sozusagen ziehen. Und das Interessante dabei ist, woher die Daten kommen, das sind nicht irgendwie irgendwo gehackt worden, sondern das sind Daten, die man über normale Datenhändler käuflich erwerben kann. Und das Rechercheteam hat sich dann eben als Interessent ausgegeben. Die haben jetzt nicht mal etwas bezahlt für diese Daten, das waren nur Beispieldaten, die sie da bekommen haben, kostenlos. Und dem gezeigt haben, diese Daten sind verfügbar und werden gesammelt. Eigentlich ist das Ganze in Europa ja rechtswidrig. Es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung, die es ja verbietet, halt Daten zweckfremd weiter zu verwenden. Aber aufgrund von ja, diversen Firmenkonstrukten, dass im Endeffekt in Deutschland beispielsweise nur Vermittler zu Datenhändlern tätig sind, die Datenhändler selber sitzen in den USA, ist es eben sehr schwierig, dieses Geschäftsmodell tatsächlich zu verbieten. Und das Ganze ist jetzt auch in den letzten Wochen auf zwei Dokumentationen näher nachzusehen. Da kann ich diese Arte-Dokumentation empfehlen, oder vor einer Woche war es auch in ARD. Der Link ist auch mit hier dabei. Also wenn man auch in der Google-Suche nach gefährlichen Apps im Netz der Datenhändler sucht, wird man da sehr schnell fündig, die eben das auch in einer Stunde Dokumentation zeigen, wie das Ganze einhergegangen ist, und auch einige ganz konkrete Beispiele einer Schülerin aus Bayern sozusagen, die auch ganz eindeutig identifizierbar war, oder ganz interessanterweise auch einer der beiden Redakteure von Netzpolitik hat auch seine eigenen Daten in dem Datensatz gefunden, obwohl er selber sehr rigoros mit den Freigaben hier umgegangen ist. Was ist auch noch interessant ist, ich habe jetzt heute in der Früh noch die Slides ein bisschen aktualisiert. Es gab diese Woche von netzpolitik.org wieder weitere Informationen dazu. Das eine ist Wetter Online, also Regenradar, die App kennen ja die meisten. Man stimmt dann halt auch zu, die Daten halt an 800 vertrauenswürdige weitere Drittanbieter halt zu teilen. Und was ganz interessant war, im Zuge der Recherchen ist ihm der Redakteur draufgekommen, er hatte nur der Wetter Online App den Datenzugriff auf sein Smartphone, auf die Positionsdaten gegeben, und es hat gereicht, dass seine Daten bei diesem Datenhändler gelandet sind. Und Wetter Online wusste das nicht einmal selber, muss sich jetzt aber wahrscheinlich durch ein Bußgeld auch über diese fahrlässige Tätigkeit dann auch darüber verantworten. Und ja, also gestern oder heute in der Früh um 7 habe ich die Slides aktualisiert, um 8:01 war die nächste Meldung sozusagen, die habe ich jetzt vorhin im Vortrag noch mit reingegeben. Also es passt zeitlich ganz gut. Es ist jetzt eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo man endlich mal Konsequenzen setzen müsste und einmal schauen müsste, was kann man tatsächlich machen. Und das soll jetzt eine gute Motivation sein, um uns jetzt die nächsten 34 Minuten noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, zu den Android-Versionen, wenn wir jetzt mal Nicht-Smartphones und iOS beiseite lassen, wenn man Standard-Android verwendet sozusagen, ist der einfachste Ansatz natürlich, wenn man ein neuer User ist, das Standard-Android weiterhin zu verwenden und halt Schritt für Schritt dann zu versuchen, beispielsweise durch F-Droid einzelne Apps, durch Open-Source-Apps zu ersetzen und das beispielsweise jeden ersten Sonntag im Monat über den Digital Independence Day halt Schritt für Schritt zu machen, um die eigene digitale Hygiene dann sozusagen da zu verbessern. Was ist eine weitere Möglichkeit? Man kann andere Open Source Android Varianten verwenden, die entweder auf LineageOS oder einem Android Open Source Project basieren. Und eine sehr einfach zu nutzende Variante ist die Distribution iOS, die auf knapp 300 Geräten lauffähig ist. Also man kann sich da selber auf das Smartphone raufgeben oder einen Bekannten fragen, der das schon mal gemacht hat. Es gibt auch vorinstallierte Smartphones, die man damit erwerben kann. Und hat damit schon mal den Vorteil, dass man so diese Haupttracker auf einen Schlag blockieren kann. Das geht dann auch in weiter Folge damit einher, dass man kaum mehr Werbung sieht, weil die Werbung meistens mit Tracking verbunden ist an der Stelle. Und dass man auch an der Stelle tatsächlich Google-frei unterwegs sein kann. Das heißt, standardmäßig braucht man da überhaupt kein Google-Konto dafür und kann auch die herkömmlichen Apps in der Regel verwenden. Das geht auch so weit, dass es zum Beispiel in Österreich auch möglich ist, die ID Austria zu verwenden. Ich kann die E-Ausweise-App verwenden und das Ganze funktioniert an der Stelle auch problemlos und einwandfrei. Okay. Gute Frage, ja. Sehr gerne, ja. Ja, kann ich gerne machen. Also ich kann die Frage kurz wiederholen für die Aufzeichnung. Die Frage ist, wenn man iOS bereits verwendet, das war vor, ich glaube, das ist schon 2 oder 3 Jahre her, ein Posting auf dem Cookets-Blog sozusagen, wo einige Punkte auch kritisiert wurden beim EOS, die nicht ganz hundertprozentig datenschutzkonform seien. Es gibt eben auch wieder Diskussionen und es sind auch die Hinweise grundsätzlich richtig. Es wurde auch in gewissen Bereichen etwas nachgebessert. Und es gibt da unterschiedliche Zielgruppen, die man abdecken möchte. Mit EOS kann man wirklich eine breite Masse an Benutzern halt, sagen wir mal, das kann man zumuten, das raufzugeben und es lässt sich sehr, sehr ähnlich verwenden wie ein normales Smartphone. Einige Punkte sind EOS bietet eine eigene Cloud an, die standardmäßig aktiviert ist, wo die Daten beispielsweise hingehen. Was ein weiterer Kritikpunkt vor circa einem Jahr war, bei dieser EOS-Variante für eine Funktion, dass ich Voice to Text habe, sozusagen, dass ich reinspreche und das Ganze wird in Text umgewandelt, was ja viele gerne nützen, nützen sie Dienste von OpenAI, die praktisch aber über einen Proxy-Server dazwischen zuerst laufen, das heißt, die Daten vom Smartphone gehen nicht direkt an OpenAI, gehen zu den Proxy von Morena in dem Falle und von dort gehen mit einem Account alle Anfragen sozusagen dann an OpenAI. Damit man dieses Feature verwenden kann, muss man aber zumindest die günstigste Premium-Subscription bezahlen, weil natürlich auch Kosten für EOS oder für Morena in diesem Falle anfallen. Und das haben sie dann auch nachgeholt, dass sie explizit darauf hinweisen, dass das an der Stelle passiert. Also sie versuchen dort an der Stelle immer an einem Weg zu finden, dass es für normale User noch einfach verwendbar ist, ohne dass man jetzt sozusagen jetzt die ganzen Schwierigkeiten hat, wenn man sozusagen hundertprozentige Security in allen Umfängen haben möchte. Was man leider hier sieht, also bei dem Thema Morena und Graphene OS komme ich dann als nächstes gleich dazu, dass es da oftmals Diskussionen gibt, wo sich die Open Source Community gegenseitig bekämpft sozusagen, anstatt dass man gemeinsam schaut, dass man gemeinsam was weiterbringt. Das passiert nicht besonders oft, leider passiert es ab und zu und das kann man auch in diesem Umfeld ein bisschen beobachten. Aber grundsätzlich kann ich sagen, zu diesen Hinweisen, grundsätzlich stimmen diese Hinweise. Es sind aber so, dass man trotzdem um 99% besser fährt, als wenn man ein normales Stock Android hat. Das Fazit beim Cookies-Blog war, dass man Graphene OS verwenden kann. Das stimmt, das geht noch weiter. Ist auch der nächste Schritt, den ich auch an der Stelle tun möchte. Aber ich weiß nicht, ob das für an jeden in Österreich dann geeignet ist und dann auch verwendbar bleibt. Aber danke für die gute Frage. Genau, also es ist.
EOS ist halt dazu gekommen, dass sie auch den App Store kritisiert haben, weil das ja ein Art Fork vom Aurora ist. Ne? Das ist auch noch in dem Cookies-Blog vorgekommen, aber mittlerweile sind diese Dinge ja von der Community mehr oder weniger gefixt worden.
Ja, genau.
Das ist wirklich mittlerweile sehr cool.
Also da war noch der Hinweis, dass sich einige Dinge schon verbessert haben, auch in Bezug auf den App Store, den werde ich auch nachher noch zeigen. Aber es freut mich, dass der schon so viel aktiv verwendet wird. An der Stelle. Was man da auch sieht beim EOS, das ist jetzt ein bisschen ein älterer Screenshot, muss ich dazu sagen, es hat sich jetzt deutlich gebessert, aber ich habe mir ursprünglich das EOS auf einen alten Pixel 3a raufgegeben und nachdem ich viel mit der Bahn unterwegs bin, sozusagen auch in Deutschland, heute die Deutsche Bahn App, und wenn man sich mal diese Zahl, ich weiß nicht, ob man es ganz gut lesen kann, aber es ist eine sechsstellige Zahl an Tracking-Zugriffen sozusagen mal anguckt, dann kann man sich vorstellen, wie häufig die aktuelle Position übermittelt wird sozusagen und wie genau man dann im Endeffekt ja verfolgbar bleibt. Und das wird eben an der Stelle dann vom EOS auch unterbunden. Das heißt, da kann man wirklich schon sehr, sehr viel machen, um eben vor allem sich gegen das Tracking zu wehren. Also das ist auch dieses Hauptziel von EOS, also Privacy und das Tracking halt benutzerfreundlich umzusetzen, dass man nicht positionsgenau überwacht wird an der Stelle. Und dann ja vielleicht weitere Fragen dann am Ende des Vortrags, dass wir die Inhalte dann nochmal jetzt alle dann drinnen haben. Aber das sieht ihr dann im EOS auch pro App dann und ist das ja sehr komfortabel. Wenn man jetzt einen Schritt weitergehen möchte und sagt, ich möchte jetzt die absolute Sicherheit haben auf ein Gerät, das dann auch nicht weiter halt verwendet werden kann, also vor allem wenn ich jetzt beispielsweise in einem Land unterwegs bin, in der es halt ein nicht bürgerfreundliches Regime gibt, wo ich mit Verfolgung halt belastet bin beispielsweise, dann gibt es an der Stelle auch noch Graphene OS, das geht noch einen Schritt weiter. Es läuft aktuell nur auf ja, ironischerweise nur auf Google-Geräten. Also man möchte von Google weg und das Ganze funktioniert aber ausschließlich aktuell mit Google-Geräten. Hat aber mit einem speziellen Sicherheitschip zu tun, der nur in den Pixel-Geräten halt vorhanden ist, sozusagen. Also vom Sicherheitsaspekt her, wenn man da jetzt auch auf die Keynote von 9 Uhr zurückverweist, hat es tatsächlich da einen Vorteil. Allerdings ist am Jahresende damit zu rechnen, dass es ein Gerät von Motorola geben wird mit GrapheneOS. Das ist jetzt beim World Mobile Kongress auch publik gemacht worden, sozusagen. Und wäre dann wahrscheinlich eine gute Wahl künftig. Und dort ist wirklich der Fokus auf Sicherheit gelegt. Also da gibt es tatsächlich auch Funktionen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird und ich muss dann einen PIN eingeben, dann gibt es auch einen Destroy-PIN sozusagen, wenn ich jetzt von der Polizei verfolgt werde in einem feindlichen Staat und die möchten die Daten auf meinem Handy und ich weiß, auf meinem Handy sind Daten, die andere belasten, die ich nicht mitbelasten möchte, dann kann ich sozusagen beim Hochfahren den PIN eingeben, der das Gerät sofort praktisch komplett wiped und dann ist auch wirklich nichts mehr dann da irgendwie zu retten. Also da kann man ja auch niemand mehr zwingen, den richtigen Code einzugeben, weil einfach nichts mehr drauf ist an der Stelle sozusagen. Diese Dinge werden dann auch in einem Podcast von Heise Security näher beleuchtet über einen Zeitraum von über 2 Stunden, den kann ich da sehr empfehlen. Ist ungefähr 1 Monat alt, die Aufzeichnung, also auch sehr aktuell. Und beleuchtet diese Vor- und Nachteile und auch den Hinweis, ob man es dann tatsächlich falsch eingeben muss oder was passiert mir dann, wenn ich das falsch eingebe, ob ich dann nicht recht verfolgt werde. Also das sind aber zum Glück Fragen, die wir uns in Österreich nicht befassen müssen. Aber was die Sicherheit betrifft, ist es sicherlich das State of the Art. Es hat kein Google standardmäßig integriert, auch keine Emulationsschicht, wie das EOS hat. Da gibt es eine Emulationsschicht, das Micro-G, sondern Google Play gibt es nur als Sandbox. Es gibt nette Dinge, ich kann dort Apps auch komplett den Netzwerkzugriff verweigern. Das heißt, ich kann die App nutzen und sage, du bekommst aber überhaupt keinen Netzwerkzugriff. Das kann ich in EOS an der Stelle nicht machen. Das heißt, das ist tatsächlich was für Security-Experten und für Leute, die halt wirklich den letzten Meter auch gehen möchten. Und für Leute, die halt auch von Verfolgung bedroht sind, da kann man dann tatsächlich halt wirklich das halt dann sicher gestalten. Ja, wenn wir uns App-Stores anschauen, Stock Android kann ich F-Droid verwenden. Das ist eben der beste Katalog für Free- und Open-Source-Anwendungen. Wir hoffen alle, dass das weiter gut funktioniert. Es ist ja mit Ende September da ja, ein bisschen Wolken am Horizont, was diese Bedingungen von Google betrifft. Da gibt es dieses Projekt Keep Android Open, kann man sich auch noch nachlesen. Also grundsätzlich gibt es da die Infos, dass sich halt künftig Entwickler registrieren müssen bei Google und auch bezahlen müssen. Für nähere Infos verweise ich da einfach auf die Webseite Keep Android Open. Aber ansonsten, wenn man sagt, man hat ein ganz normales Android, dann kann ich mir das APK-File sozusagen runterladen und den F-Droid Store installieren und dann zumindest schon mal beginnen, einzelne Apps durch Open-Source-Apps sozusagen zu ersetzen. Aurora Store ist eine Alternative zu Google Play, die auch ohne Google-Dienste funktioniert, also so ein Proxy sozusagen. Apps kann ich dadurch anonym herunterladen, aber funktioniert natürlich nur für kostenlose Apps, weil wenn ich Bezahl-Apps habe, dann brauche ich natürlich meine Google-Zugangsdaten, um diese Apps dann nutzen zu können. Wenn man jetzt EOS verwendet, also wir haben es zuerst schon kurz erwähnt gehört, da gibt es dieses App-Launch, diesen App-Store von EOS. Und der funktioniert ja sehr nett, der ermöglicht sowohl den Zugriff auf Apps von Google Play als auch auf FOSS-Apps, die in F-Droid mit drinnen sind. Da kommen dann auch Empfehlungen hier angezeigt, also hier zum Beispiel die Top FOSS-Apps sozusagen oder FOSS-Spiele an der Stelle angezeigt. Früher gab es gelegentlich Leistungs- und Netzwerkprobleme, das hat sich im letzten halben, dreiviertel Jahr stark gebessert, also ich habe jetzt eigentlich kaum mehr Probleme da gesehen und hatte den großen Vorteil, ich habe EOS am Handy und ich kann trotzdem halt Apps wie die ID Austria beispielsweise oder ÖBB-App, Ticket-App etc. dann tatsächlich auch einfach dann auch raufgeben und direkt nützen, ohne dass ich irgendwie großartig weitere Dinge tun muss. So, jetzt werde ich ein bisschen auf die Tube drücken, dass wir genau in der Zeit bleiben. Was gibt es an Interface-Apps? Es gibt unterschiedliche Launcher sozusagen, die man raufgeben kann, wie man das Betriebssystem dann sozusagen am Handy dann direkt verwaltet. Beispielsweise den KISS-Launcher, den der Michael Obtenacker schon lange verwendet. Das funktioniert recht nett. Man kann über die Suche die Apps dann reingeben, hat es dann sehr schnell aufgeräumt. Gibt es in F-Droid beispielsweise und kann man somit auch auf ein Stock-Android verwenden. Man sagt, man möchte öfter den Desktop oder die Ansicht vom Smartphone auch am Desktop, am Laptop nutzen. Gibt es nette Mirroring-Tools, die man auch auf Linux-Systemen sehr einfach installieren kann. Man aktiviert USB-Debugging und kann dann sozusagen dann das Smartphone über den Rechner bedienen. Ist auch für Screenshots, für Vorträge recht praktisch, dass man den dann leicht drüber bekommt oder Videoaufzeichnungen zu machen, und funktioniert auch vollständig Open Source. Wichtiger noch ist das Thema Sicherheit, Thema Passwörter beispielsweise. Passwortmanager sind mittlerweile sehr verbreitet. Manche Dienste haben die Passwörter standardmäßig dann in irgendwelchen Clouds gehostet. Meine persönliche Einstellung ist, ich möchte die Passwörter, auch wenn es verschlüsselt sind, eher bei mir haben. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Bitwarden kann man sowohl am Smartphone als auch am Desktop verwenden. Ich kann die Daten dort hosten, kann es aber auch selber auf dem eigenen System verwenden und sozusagen das Ganze mit Autofilter auch in den Browser integrieren. Ist eine gute Möglichkeit, um die Passwörter eben sicher Open Source-mäßig sozusagen zu schützen. Auch für Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es Alternativen zu Google oder Microsoft Authenticator. SMS sollte man generell eher nicht mehr verwenden. Da gibt es eben zum Beispiel beispielsweise das FreeOTP Plus. Das ist immer möglich, diese Zwei-Faktor-Authentifizierungen zu nutzen und eben auch an der Stelle dann sozusagen die Apps von Google und Microsoft da rauszubekommen. Also wenn wir den Google Authenticator oder Microsoft Authenticator verwendet, kann man direkt auf diese Lösung wechseln.
Ja.
Also Großteil schon, ich habe bislang noch keine Probleme gehabt. Also, genau, die Frage ist, kann man das sozusagen überall verwenden, wo man sonst Google oder Microsoft Authenticator verwenden würde? Und meine Erfahrung ist ja, also ich selber verwende hier das Privacy ID, das ist eine weitere Möglichkeit an der Stelle. Ich scanne den QR-Code und das klappt einwandfrei. Und ich habe unterschiedliche Anwendungen, auch Microsoft-Logins, also wo das dann auch funktioniert, mit dem man halt ab und zu dann dennoch konfrontiert ist, wenn man es nicht nutzen möchte. Also die Welt, möchte generell dazu sagen, die Welt ist da jetzt nicht generell schwarz und weiß. Also natürlich ist das Endziel sozusagen aus meiner Sicht hier, oder das Ziel, möglichst zu 100% Open Source zu verwenden. Allerdings gibt es einfach sowohl im geschäftlichen Umfeld als auch im privaten Umfeld immer wieder Dinge, und da ist meine Erfahrung, man kommt weit, wenn man jetzt nicht ganz extrem vorhergeht und sagt, nein, das würde ich auf keinen Fall verwenden. Ist gerade eine Frage dazwischen? Genau, das ist auch noch ein guter Hinweis. Der Hinweis ist noch gekommen, man kann das Zwei-Faktor auch bei Bitwarden hinzufügen mittlerweile. Also die Apps erweitern da auch den Funktionsumfang immer wieder sozusagen. Das heißt, die kann man da an der Stelle dann auch mit verwenden. So, ich sehe, ich habe gerade noch 17 Minuten, habe mir ein bisschen verplappert. Das heißt, ich werde ein bisschen schneller durchgehen und da noch Platz für Fragen am Ende lassen. Ich möchte aber einfach zeigen, man kann wirklich viele Dinge sozusagen abdecken, auch Fitness-Apps sozusagen. Man muss nicht die Garmin-App verwenden, man kann zum Beispiel Gadget-Bridge verwenden, wenn man sozusagen Fitness-Dinge tracken möchte. Und das Interessante hier ist beispielsweise, wenn man sich den Zeitraum anguckt, im November 24 hat der Michael die erste Version vom Vortrag gemacht, da waren 150 Geräte unterstützt. Letzten Sommer oder letztes Frühjahr waren es 335 und jetzt im März eben waren es 456 Geräte, die da unterstützt werden, Smartwatches etc. Das heißt, es wächst rapide an und die Nachfrage ist da sehr groß und die Entwicklergemeinde ist da sehr aufgeschlossen. Das heißt, man kann sozusagen auch, wenn man jetzt Läufer ist beispielsweise und das Ganze halt im Trecken möchte sozusagen, muss man die Daten jetzt nicht mit Garmin oder Polar oder jemand anderen weltweit teilen, der noch und wieder die Daten sozusagen weltweit weiterverkaufen könnte, theoretisch, oder halt zumindest zur Verfügung hat, sondern man kann dann auch wirklich datenschutzkonform die Daten selber sehen an der Stelle und bekommt dann auch entsprechende Auswertungen mit dazu. Alternativ, wenn ich jetzt keine Smartwatch habe, sondern nur das Smartphone verwenden möchte, gibt es auch Apps, Tracking-Apps, also OpenTracks beispielsweise, dass man auch kombiniert mit einem OSM-Dashboard integrieren kann, um dem dann diese Trainingsstrecken sozusagen dann auch noch grafisch zu sehen. Das heißt, an der Stelle gibt es auch eine Menge Dinge, die man da auch bereits nutzen kann. Und das führt mich dann auch mit OpenStreetMap weiter zu den Navi-Apps. Osmand ist eine sehr bekannte Offline-Maps- und Navigation-App, die ich auch schon länger verwende. Michael hat es auch in den USA verwendet, als er da unterwegs war. Ich glaube, das war noch vor Trumps zweiter Amtszeit, dass er da drüben war. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es hat ihm auch sehr geholfen, bestimmte Wanderwege zu finden. Speziell, wenn es keinen Empfang gibt, sozusagen, kann man noch schauen, wo ist man gerade. Auch gestern bei den Workshops beispielsweise, die waren in den Hörsälen, die eher unter der Erde sind, wo es keinen Handyempfang gibt. Dann kann man mit solchen Offline-Maps dann trotzdem noch Routen planen. Gibt es in unterschiedlichen Varianten, die man noch nachlesen kann. Organic Maps ist ähnlich, speziell für Offline-Wandern, Radfahren, generell Navigation, basiert auch auf OpenStreetMap. Live-Verkehrsinformationen sind bislang jetzt noch nicht integriert, da soll aber was kommen. Und da war auch eine Situation, die man halt leider ab und zu im Open-Source-Umfeld sieht. Es gab halt Unstimmigkeiten in der Entwicklergemeinde und daher hat es letzten Sommer dann einen Fork gegeben, den Co-Maps-Fork, den ich seither auch verwende. Ich verfolge es aber nicht im Detail, was da die Hintergründe da jetzt sind. Aber von der Funktionalität ist es für den End-User relativ egal, welche der Apps man an der Stelle dann auch nützt. Genau, also man sieht es, man kann es in der Navigation verwenden und hat sich auch in der Praxis schon auch bewährt. Also ich nutze auch zum Radfahren und bekomme dann auch am Land in Mühlviertel gute Ergebnisse, was die Routenvorschläge dann auch tatsächlich betrifft. Und das Tolle dabei ist, man kann über OpenStreetMap, die ja glaube ich auch da einen Stand bei den Grazer Linux-Tagen haben, selber Einfluss auf die Daten nehmen, wenn wo irgendwo Fehler drinnen sind sozusagen. Das heißt, das ist da ganz nutzerfreundlich zu verwenden. Relativ neu am Horizont und aktuell noch nicht stable am Markt verfügbar ist das Cardinal oder wird auch unter Morena Maps dann sozusagen am iOS vertrieben. Das ist auch eine auf OpenStreetMap-Daten basierende App, die sozusagen noch mehr an die Vorteile von Google Maps herankommen soll. Das wurde jetzt heuer auch im Anfang Februar auf der FOSDEM präsentiert, da habe ich den Vortrag auch verlinkt, das ist eine Viertelstunde auch zum Nachhören, wer sich da noch tiefer interessiert. Das heißt, man sieht, es ist da extrem viel in Entwicklung und im Umbruch. Das heißt, es wird von Woche zu Woche, kann man fast sagen, besser. Also auch was das Thema iOS direkt im Smartphone betrifft, es gibt einmal im Monat die Updates sozusagen und es ist dann wieder hier und dort eine neue Funktionalität dabei. Es ist zum Beispiel, das habe ich in den Slides gar nicht mit drinnen, eine Funktionalität auch für Parental Management, also wenn ich halt Elternfunktionen nutzen möchte und den Apps halt sozusagen einschränken möchte, dann bekommt man das dann auch da auch schon mit. Ich habe schon erwähnt, Streetmap-Daten, OpenStreetMap-Daten kann man verbessern. Da gibt es auch natürlich eine App, muss ich nicht am Rechner machen. Street Complete, um diese Daten zu vervollständigen. Das macht wirklich Freude und Spaß. Also ein bisschen der Hinweis, das kann auch süchtig machen, wenn man es zu viel nutzt. Weil man findet immer wieder mal einen Briefkasten oder sonst irgendwas. Aber das ist auch was wirklich tatsächlich hilft, wenn man die Daten dann direkt drinnen hat. Und das kann ich aus eigener Erfahrung machen. Gerade vor 2 Wochen waren wir mit der Familie auch in Chemnitz bei den Linux-Tagen in der Jugendherberge. Und wollten halt nur ein paar echte Postkarten sozusagen verschicken und am Abreisetag nur schnell, wo ist die nächste Postkarten? Ja, dann schaue ich halt in meinen Co-Maps nach und suche den Postkasten und sehe, der ist 150 Meter weiter, weil es jemand so freundlich war, den vielleicht über Street Complete oder generell in OpenStreetMap einzutragen. Also man findet da tatsächlich schon Daten, die weit über das hinausgehen, was ich in Google Maps auch sehen kann an der Stelle. Also auch da eine sehr große Empfehlung an der Stelle. Öffi ist eine tolle App, wenn es darum geht, die Öffi-Verbindungen in unterschiedlichen Ländern, Bundesländern etc. zu nutzen. Funktioniert in Österreich sehr gut, funktioniert auch in Deutschland sehr gut. Also haben wir in Chemnitz auch genutzt. Da ein Beispiel jetzt von uns aus dem Mühlviertel, die Busse runter nach Linz. Man sieht es sehr genau, sieht auch Verspätungen, aktuelle Verspätungen, weil die APIs halt angesprochen werden. Das heißt, auch da gibt es jetzt keinen zwanghaften Grund, jetzt irgendwie auf eine App von Verkehrsverbund zu gehen, da kann man diese Öffi-App nutzen, Open Source, die geht auf der APIs und ich bin fein raus und muss nicht befürchten, dass die App des Verkehrsnetzanbieters sozusagen mit meinen Standortdaten irgendwelche anderen Dinge macht. Also es gibt wirklich Alternativen und das kann ich auch auf ein Stock Android verwenden. Ich habe das F-Droid, installiere mir dort die Öffi-App. Also das wäre eine App, wenn man sagt, ich möchte heute eine App raufgeben, dann meine Empfehlung F-Droid und vielleicht sogar jetzt, also man muss nicht immer aufpassen beim Vortrag, bin nicht so streng, sondern gerne Sende raus und Sende verwenden, also im Gegensatz zum Unterricht in der Schule. Ja, was kann es Probleme geben? Früher war es noch oftmals so, dass es länger dauern kann, das GPS-Signal zu bekommen. Da gibt es auch von letzten Jahr von der Foster einen Talk dazu. Ich selber habe die Probleme jetzt noch nicht so gesehen. Es hängt vom Gerät jeweils ab, aber auch da der Hinweis, wo man es dann nachlesen kann. Ja, aber die Kommunikation selbst wird jetzt ein bisschen schneller drüber gehen, dass ich noch in der Zeit bleibe. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Es gibt auch für die normalen Applikationen wie Phone-App für die Telefon-Calls, beispielsweise Fossify-Phones, oder wenn ich SIP-Calls machen möchte, sozusagen, gibt es das Linphone, das manche noch vielleicht auch vom Linux-Rechner von vor 15, 20 Jahren kennen, sozusagen. Das gibt es schon sehr, sehr lange und auch schon meines Wissens länger auf der Android-Plattform. Wenn ich jetzt irgendwelche Anrufe bekomme von dubiosen Quellen, gibt es auch Apps zum Blockieren, die unterschiedlich in der Qualität sind, sozusagen. Da ist Yetana der Callbroker ein Beispiel dafür. Und ja, ansonsten beispielsweise Alternativen für die Standard-Nachrichten-App, da gibt es Quick-SMS oder Quick-QK-SMS sozusagen, oder auch den meisten bekannt Signal. Also kurze Frage, wer verwendet Signal? Okay, das würde ich jetzt sagen, also besser, wer verwendet nicht Signal? 1, 2, 3, okay, also fast alle haben hier Signal drauf sozusagen. Ist mittlerweile sehr bekannt, man kann es im Bekanntenkreis auch promoten. Wer hat irgendwie Kontakte, Freunde, Bekannte, Kinder, die in einem Fußballverein sind, wo er WhatsApp verwenden muss? Also nicht, okay, es sind viele. Wer hat das Glück, einen Partner zu haben, der dir das WhatsApp-Gateway darstellt? Ah, okay, sind auch ein paar. Also. Danke an unsere Partnerinnen und Partner, die das übernehmen. An der Stelle ist Arbeitsteilung. Genau. Aber man kann auch, und das war auch meine Erfahrung, wenn es neu um die Gründung neuer Gruppen geht und es sind irgendwie Leute, die ja mit Datenschutz ein bisschen am Hut haben, kann man das auch gleich vorschlagen, sozusagen. Also auch im kleinen Umfeld, auch wenn es auf Gemeindeebene bei einer Gemeinderatswahl eine neue Bürgerliste gibt und man möchte die aufbauen, sozusagen, dann kann man auch vorschlagen, nehmen wir jetzt kein WhatsApp, sondern nehmen wir Signal für die Kommunikation jetzt untereinander. Das kann ich auch bestätigen, dass das funktioniert. Und dann kann man auf einen Schlag jetzt 7, 8 Leute ein Signal bringen. Also da jetzt auch dieses Ziel, sozusagen andere davon zu überzeugen, Open Source zu verwenden. Nur eine Frage zu Signal? Ich
habe
Also die Frage ist, ich kann manche Apps wie Signal oder auch Firefox sowohl über den Play Store als auch über den F-Droid Store sozusagen herunterladen. Was ist da der Unterschied an der Stelle? Also ich persönlich nutze dann immer die F-Droid-Quelle, wenn es eine gibt sozusagen. Dort bei F-Droid werden die Programme nochmal selber kompiliert und gebaut. Also die APK-Dateien werden dann am F-Droid-System dann sozusagen dann auch gebaut. Das ist auch der Grund, warum manche Apps, zum Beispiel der Molly-Alternative für Signal jetzt nicht direkt bei F-Droid drinnen ist, weil die das selber bauen sozusagen. Und wenn es mit Google Play Store drinnen ist sozusagen, dann wird es von dieser Seite dann auch gebaut. Also man ist Google-frei, wenn man es über die F-Droid-Quelle nützt und manchmal auch aktuell, es kommt auf die App dann sozusagen drauf an. Aber ich persönlich bevorzuge dann die F-Droid-App. Genau. Ja, Molly habe ich jetzt schon kurz erwähnt, ist eine Alternative zu dem normalen Signal-Client. Was ist dort der Unterschied? Es ist verfügbar über eigenes F-Droid-Repo, das muss man speziell einbinden. Hintergrund ist, solche Messenger-Apps sind komplex zu bauen. Die bauen das selber und selbstgebaute APKs können aber nicht bei F-Droid hochgeladen werden, deshalb haben sie ein eigenes Repository an der Stelle dafür. Genau, was sind sonst Alternativen? Thunderbird Mobile. Es war auch ganz lustig, ich war vorhin gerade in dem Android-Vortrag um 9 Uhr und um 9:25 Uhr sehe ich, dass mein älterer Sohn oder unser älterer Sohn anruft, zweimal, dann schreibe ich zurück, ich bin gerade im Hörsaal und habe dann noch einen selben Vortrag, was er denn braucht und er schreibt zurück, ja, welche App er fürs E-Mail sozusagen ich am Smartphone habe. Also es, wenn man es ein bisschen vorlebt, das findet dann auch Anklang. Genau, Element als Chat-Client, primär für Messaging, aber auch für Videocalls möglich. Der Michael Obtenacker nutzt es seit 3 Jahren ungefähr. Ich nutze es seit heute, also seit in der Früh raufgegeben. Habe mir das Signal-Account vor einer Woche ungefähr raufgegeben, auch in der Grazer Linux-Tag-Gruppe, die es dort gibt. Habe dann auch gelesen, es gibt einen interessanten Vortrag, der jetzt gerade läuft, den man eigentlich hätte ansehen wollen, aber es hat leider genau jetzt zur jetzigen Zeit. Zum Glück kann man es ja nachhören, dann dank dem VOG-Team. Ja, Conversations ist ein anderer XMPP-Messenger. Ja, aber den nächsten geht ein bisschen drüber. Zeitmanagement gibt es für iCalls-Apps. Webbrowsing gibt es unterschiedliche Browser von Tor, Firefox. Firefox hat natürlich auch Datenschutzthemen, die sind auch speziell im aktuellen Linux-Magazin auch recht gut recherchiert. Also das ist ein Thema, das wird nochmal einen eigenen Vortrag Slot füllen. An der Stelle, da geht es über diese Browsing-Apps aus Zeitgründen drüber. Da gibt es eine Menge an unterschiedlichen Clients, wie wir sehen. Ja, Multimedia VLC gibt es auch am Smartphone. NewPipe kann man empfehlen, wenn man jetzt irgendwelche Google-Videos oder YouTube-Videos sozusagen sehen möchte. Man kann es auch runterladen, ist dann auch speziell praktisch, wenn man mit dem Zug unterwegs ist, da hat man meistens nicht die hohe Bandbreite und die Deutsche Bahn oder die ÖBB freuen sich, wenn man das Netz halt nicht komplett mit dem Streaming zumacht sozusagen. Das heißt, da einfach die gewünschten Dinge dann halt da zu herunterladen. Spotify-Alternative, da gab es allerdings jetzt seit einem Jahr Probleme, weil Spotify das gesperrt hat, kann man auch tagesaktuell nachlesen. AntennaBot für Podcasts, das ist sehr bequem, habe ich auch auf der Herfahrt wieder verwendet, um eben unterschiedliche Podcasts auch zu hören. RadioDruid, um aktuelle Radiosendungen zu empfangen, ohne dass ich die Radio-Apps der jeweiligen Radiostationen installieren muss. Keyboards gibt es auch, Open-Source-Varianten. Dabei ein Hinweis, Keyboards, wenn man sich ein anderes Keyboard installiert, wirklich aufpassen, weil das ist eine ganz kritische Applikation im Endeffekt. Da wird jede Tastenzugriff geht da durch sozusagen und da muss ich wirklich aufpassen, was das für App ist, weil das ist natürlich, wenn ich jetzt eine Keyboard-App reingebe und halt da mitsniffen kann, das ist natürlich ein leichtes Mittel, um an Zugangsdaten zu kommen. Aber sie helfen doch sehr, sehr gut. Selber verwende ich jetzt auch auf Empfehlung von Michaelis Heliboard, das sehr bequem nutzbar ist. Ja, für Notizen gibt es Joplin. Und wenn es um das Batteriemanagement geht, gibt es auch Apps. Also man sieht, es gibt für viele Dinge Apps, auch für Learning. Da habe ich noch Lernkartensoftware noch erwähnt, AnkiDroid. Der Michael betreibt es sehr exzessiv, also auch wenn er auf Konferenzen unterwegs ist, dann, wenn es für den anderen passt, macht er auch ein Foto, mit Namen drunter schreibt, dann kann halt die Namen merken sozusagen, wenn man den oder diejenige dann ein Jahr später wieder sieht. Das gelingt mir selber auch nicht immer. Also man kann da wirklich viele Dinge abdecken. Wörterbücher, genau, und dann noch eine Empfehlung auch hier, GigiT zum Beispiel, wenn man auf Konferenzen unterwegs ist, da sind die Grazer Linux-Tage auch mit dabei, kann man sich das Programm ansehen sozusagen und man sieht sozusagen die Veranstaltungen auf der Startseite. Wenn man jetzt reingeht, sieht man die Grazer Linux-Tage, man sieht auch Veranstaltungen, die man schon verpasst hat oder vielleicht bald verpassen wird, aber man kann sich zumindest meistens oder häufig dann die Aufzeichnungen aufzeichnen, wenn das Team vom CCC mit dabei ist, das VOG-Team. Genau, ein paar Apps von Graphene OS Projekt, Secure Camera beispielsweise oder Secure PDF Viewer, die sie auch beigetragen haben, die es allgemein im Google Play Store auch sogar gibt. Genau, und Mastodon als sozialer Netzwerkersatz für andere soziale oder vielleicht Klammer A soziale Netzwerke sozusagen, was auch immer wieder noch einen Zuspruch gewinnt. So, eine Minute habe ich noch. Mastodon ist noch ein Grund, es hat einen netten Startbildschirm und ein nettes Maskottchen. Es zieht bei den Kindern vor allem gut. Es war lustig, in Chemnitz haben auch viele von diesen Maskottchen sozusagen gesehen. Ja, und dann noch Barcode-Reader, Terminal und Shell-App. Also es gibt eine Reihe an Dingen. Was kann ich als Fazit sagen? Ich selber verwende EOS jetzt ungefähr seit Mai 2024, seit einem Vortrag vom Gael Duval. Und nutze viele Apps, vor allem eben das NewPipe statt YouTube-Videos, AntennaPod, die Öffi-App und Privacy, die für 2-Faktor, Thunderbird und Firefox sind halt Dinge, die ich ohne dies verwende. Und es bietet sich tatsächlich halt an, diese Dinge auch zu nutzen. Kurze Frage noch, bei manchen Apps, wo man sonst nicht aus kann, wie ja, Bahnkarten oder ähnliches, da könnte man ja hergehen, man nützt statt den Apps sozusagen die Webseiten der Hersteller. Da wäre die Frage, macht es wer von euch irgendwie konsequent? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Okay, also ja, kann man sagen, Applaus, also das ist dann, da ist man dann noch sicher unterwegs, wenn man natürlich dann keine weiteren Daten dann auch sozusagen dann shared. Was fehlt noch? Also so Offline-Wörterbücher auf Basis von Dictionary wären noch gut. Und ein bisschen näher das Thema, wie man halt mit einer eigenen Cloud, die man zu Hause betreibt, im Homelab, noch die Daten besser bei sich behalten kann. Das wären noch Dinge, die man dann da noch machen kann sozusagen. Und dann bleibt mir noch Danke an den Michael zu sagen, der viele Dinge in dieser Präsentation gemacht hat und dann die Leute, die da Tipps mitgegeben haben. Und auch da habe ich jetzt einen Tippfehler oben, da steht CLT oben, danke an das GLT-Team an der Stelle für die Möglichkeit, den Vortrag zu machen und danke auch fürs Durchhalten. Jetzt haben wir genau 2 Sekunden noch und ich sage danke für den Vortrag. Genau, falls noch 1, 2 Fragen sind, eine Frage bitte. Mikro kommt noch kurz, das haben wir noch zum Glück, also wenn wir noch 2-3 Minuten für Fragen haben, sonst bitte beim VOG-Team Bescheid geben, wenn wir, also okay, machen wir das als zweites dann, genau.
Ja, hallo, erst einmal danke für den Vortrag und ich wollte noch eine Ergänzung bringen zum Thema F-Droid. Mhm. Du hattest es ja erwähnt, dass die Sachen selber kompilieren. Mhm. Und das ist für mich als Entwickler ein super Vorteil, weil ich halt auch noch den Source-Code dazu sehen kann. Und sicher bin, dass das, was der Entwickler hochspielt, auch auf meinem Smartphone landet. Mhm. Also die Idee von Selbstkompilieren ist nicht, dass man Signal draußen hält, sondern dass man eine Sicherheit für die Benutzer geben kann.
Ja, also danke für den Hinweis, das ist korrekt, ja.
Genau.
Danke.
Und Signal gibt es auch auf deren Webseite direkt als APK.
Ah, das ist auch noch ein guter Hinweis, genau, das ist die weitere Möglichkeit. Dann haben wir da noch eine Frage gehabt, mit der Brille, genau. Na, ich glaube, eine Reihe dahinter noch zuerst und dann hier vorne, genau.
Also ich habe immer das Problem mit Bekannten. Ich sage immer, nehmt doch das Open-Source-Projekt oder um geht es ein bisschen die Google-Apps und dann heißt es immer, ich habe doch nichts zu verbergen.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis.
Da bekomme ich immer einen Bluthochdruck und ich kann da nicht viel Sinnvolles sagen. Ja. Wie gehen Sie damit um?
Ja, genau. Also wenn man sagt, man hat nichts zu verbergen, dann kann man sich fragen, ob man selbst alles über sich, also seit der Geburt und alle Geheimnisse und alle Dinge, die man gemacht hat, an jeden, also nicht nur an den Partner oder die Partnerin, sondern an jeden seiner Familie und so weiter wirklich sagen möchte. Und da wird sehr schnell klar, ich habe auch was zu verbergen, jeder hat was zu verbergen. Und es kann sein, dass es Daten sind, die mir, wenn die bekannt werden, halt, wie es halt mittlerweile auch ist, halt zum Teil in manchen Ländern dann die Einreise verwehren würden sozusagen oder sogar die Sicherheit bedrohen würden. Also da gibt es auch ein Buch, das nennt sich Digitale Mündigkeit sozusagen, da gibt es dieses Digital Courage, glaube ich, heißt die Webseite, da gibt es auch einige Heftchen dazu, also das kann ich unterschreiben, dieser Hinweis, der ist sehr fatal und den soll man sehr deutlich widersprechen, also danke für den Punkt. Genau, und die Sendung vom Bayerischen Rundfunk, genau, also das, wo man sieht, genau die Position, wo man halt immer wieder genau überwacht werden kann. Und ich glaube, eine Frage geht sich, glaube ich, zeitlich noch aus, dann ist wahrscheinlich Zeit, den Raum zu wechseln.
Ja, hallo. Danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu EOS. Vielleicht hat es jemand eine Lösung dafür. Man kann ja einen zusätzlichen Benutzer oder mehrere zusätzliche Benutzer anlegen. Mhm. Man kann diese Benutzer auch entsprechend einschränken, dass eben halt nur bestimmte Dinge getan werden, dass eben halt zum Beispiel keine Apps mehr installiert werden können oder nur bestimmte Internetseiten besucht werden. Jetzt gibt es aber ich habe zumindest keine eigene Lösung gefunden. Vielleicht kennt das jemand. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, wie boote ich in diesen zweiten Benutzer direkt hinein, ohne mein Masterpasswort eingeben zu müssen?
Das ist eine gute Frage, die kann ich leider jetzt selber noch nicht beantworten. Am besten, was bei EOS auch gibt, es gibt auch ein Discourse, ein Forum, dort die Frage stellen. Und ja, ansonsten bin ich jetzt nach dem Vortrag auch noch vor dem Raum zu erreichen. Ich denke, dann beenden wir mal die Aufzeichnung, wir können uns gerne noch zu zweit dann unterhalten.